Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der es um eine Berufungsgeschichte einer deutschen Ordensschwester geht. Papst Franziskus hat im apostolischen Schreiben an die Gottgeweihten erwähnt, dass wir dem Vater dankbar sein sollen, weil er sie berufen hat, Jesus in vollkommener Ausrichtung nach seinem Evangelium und im Dienst der Kirche nachzufolgen. Er hat in unsere Herzen den Heiligen Geist eingegossen, der uns Freude schenkt und uns vor der ganzen Welt seine Liebe und seine Barmherzigkeit bezeugen lässt. Und diese vollkommene Ausrichtung nach dem Evangelium und dem Dienst der Kirche folgt auch konsequent und mit Freude die heutige aufgestellte und positiv denkende Ordensfrau, Schwester Roswitha. Sie wird uns im heutigen Interview über den Ruf Gottes erzählen. Schwester Roswitha ist bei den Benediktinerinnen in der Abtei Kellenried in Deutschland und momentan ist sie in den Ferien hier in der Schweiz. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch mit Ihnen, Schwester Roswitha, und möchte Ihnen einfach das Wort übergeben, dass Sie sich vorstellen können, wer ist die Schwester Roswitha?
Ja, was soll ich da sagen? Ich möchte zuerst mal sagen, zu dieser sehr liebenswürdigen Einführung, von wegen gut aufgestellt und so weiter, positiv denkend, das stimmt schon. Aber ich möchte gleich dazu sagen, es ist nicht immer geradlinig. Es gibt einfach auch Tiefpunkte, wo man vor allem sich selber nicht unbedingt gut aufgestellt erfährt oder auch andere, die neben einem sind und mit einem leben. Und das muss man auch aushalten. Wir sind einfach Sünder, wie der Papst Franziskus das immer wieder sagt. Ich muss beichten alle 14 Tage, ich bin Sünder. Und uns animiert, dass wir uns nicht einbilden, dass wir alles schon kapiert und gepachtet hätten. Ja. Und in dieser Haltung der Umkehr, das ist mir ein Anliegen, dass mir das vielleicht noch mehr geschenkt wird. Und bin sehr beeindruckt von einem Buch von Pater Martin Werlen von Einsiedeln. Wo kämen wir hin? Fragezeichen. Für eine Kirche, die nicht nur Umkehr predigt, sondern selber lebt. Das ist eine Herausforderung von einem Abschnitt zum anderen. Aber nicht bedrückend oder so, sondern ungeheuer belebend und ehrlich und offen. Und ich bin ganz glücklich mit dem Buch. Also das möchte ich einfach in dem Zusammenhang auch sagen. Ich glaube, dass es in Deutschland auch sehr gern gelesen wird und ist bei Herder rausgekommen und die wissen schon, was sie da haben. Es ist zum zweiten Mal das erste Buch. Ja, das wäre jetzt mal zu meiner jetzigen Situation vielleicht, ja.
Ja, Schwester Roswitha, wie hätten Sie reagiert, wenn jemand gesagt hätte, wo Sie klein waren, du gehst mal ins Kloster?
Also ich hätte es wohl nicht bejaht, zumal ich keine wirkliche Vorstellung von einem Kloster hatte.
Wann und wo haben Sie den Ruf Gottes gehört?
Also es ist ja so, meine Berufung hat verschiedene Etappen. Wenn Sie nach dem Ruf Gottes fragen, dann muss ich einfach mehr ausholen. Nämlich mit 16 Jahren wurde ich eingeladen von einer Lehrerin zu einem Vortrag, der evangelistischen Charakter hatte in Stuttgart an der Technischen Hochschule. Und das war ein Schweizer, auch bemerkenswerterweise Dr. Hans Bürki. Ich war mehr liberal aufgewachsen. Meine Mutter war immer suchend, religiös und katholisch von Haus aus, aber evangelisch geheiratet und ziemlich liberal eingestellt. Und das hat mich natürlich auch geprägt als Kind und als Mädchen. Und ich war auch nicht konfirmiert in der Landeskirche. Aber ich habe immer an den Vatergott geglaubt. Und dann war ich in dem Vortrag und er hat gesprochen über Nietzsche über Kierkegaard, den Existenzphilosophen, und im dritten Teil über das Johannesevangelium. Vor allem Johannes 10, da hat es bei mir geblitzt und eingeschlagen, wie man das wie auch nennen will. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben, und zwar das Leben in Fülle. Ich war allein, ohne Begleitung, bin ich heimgefahren, weil wir im Vorort gewohnt haben, also mit der Straßenbahn, und habe in der Straßenbahn in Stuttgart zum ersten Mal zu Jesus gebetet. Auf einmal war er mehr als ein guter Mensch für mich. Er war auf einmal das große Du. Und dann habe ich angefangen, das Neue Testament lesen, systematisch eigentlich, und dann die ganze Bibel. Und ich habe dir eine kleine Senfkornbibel gekauft, die war immer in meiner Schultasche, bin nie mehr ohne das unterwegs gewesen. Also das Wort Gottes war jetzt einfach die tägliche Nahrung. Wir hatten in der Schule auch, das war eine Konfessionsschule, evangelisch allerdings, aber hatten wir auch eine kleine Gruppe, die mit geistlich auch einen Austausch hatte. Und wir haben vor dem Abitur, vor dem Schriftlichen, haben wir uns zum Gebet getroffen, früh morgens, ein paar Mädchen. Aber immerhin. Und dann war ich nach dem Abitur unsicher und fragend, wie geht der Weg weiter? Und also gar nicht jetzt in Richtung Diakonisse oder so, irgendwie sowas. Das lag mir eigentlich fern. Aber ich habe ganz bald gemerkt, ich möchte vollzeitlich in den Dienst für Gott, ins Reich Gottes, einfach mich zur Verfügung stellen. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich einen Partner finde und dass ich hätte mir gut vorstellen können, damals ein Pfarrhaus mit einer offenen Tür sozusagen für Leute, die einen brauchen. Aber die Begegnung gab es nicht und dann ist mir immer mehr klar geworden, dass ich andere Bestimmung habe, dass ich allein bleiben werde. Und dann kam ich eben mit der Marienschwesternschaft Darmstadt, die damals ökumenisch hieß, in Berührung. Eigentlich schon während dem zwischen schriftlichen und mündlichen Abitur habe ich ein Mysterienspiel von denen erlebt in Stuttgart, was mich sehr berührt hat. Aber dann habe ich das wieder, war halt einfach eine Begegnung, eine Erfahrung. Und dann war ich in der Schweiz im Haushalt, im Haus der Vereinigten Bibelgruppen, die es ja heute auch noch gibt, VBG. Und das war eine Großfamilie, die hatten zwei kleine Kinder. Und dann international an Griechen, an Südamerikaner, an Franzosen am Tisch. Und da habe ich eben gekocht und mich halt so durchgeackert, so gut ich konnte, für die Hausfrau zur Entlastung. Und es war eben eine gläubige Familie, ja. Gläubige, wo ich mich gut daheim gefühlt habe auch. Und dann, wie ich zurückging nach einem Jahr, war ich mir klar, ich möchte in kirchlichen Dienst. Und habe dann zuerst noch ein Krankenhauspraktikum gemacht und war dann in einer Bibelschule, wie sich das genannt hat, also ein Seminar, kann man sagen, für Gemeindedienst. Und da bin ich dann vertieft eingeführt worden in die Heilige Schrift und so weiter. Nach einem Jahr, im Zwischenexamen, habe ich so den Eindruck gehabt, das reicht dir nicht für einen wirklich kirchlichen Dienst. Vielleicht könnte ich doch in die Theologie gehen. Ein geistlicher Begleiter, ein Jugendseelsorger, der hatte mir das auch schon nach dem Abitur so ein bisschen nahegelegt, aber ich habe gedacht, nee, damals. Und jetzt kam das wieder. Dann bin ich also von der westfälischen Stadt Bad Salzuflen zurück nach Stuttgart und habe Predigerseminar, einen Sprachkurs besucht für Hebräisch und Griechisch. Und außerdem Kirchenkunde und Bibelkunde. Mit sehr kompetenten Theologen war das wohl eine ganz kostbare Intensivzeit, ja. Und im Lauf dieses Sommers ist mir dann klar geworden, dass ich doch nicht in die wissenschaftliche Theologie gehen soll, und bin von der Marienwissenschaft nicht losgekommen, habe dann auch einiges gelesen, zum Beispiel von Mutter Basilea Schlinkl, Hast du mich lieb, eine kleine Schrift, wo sie die österliche Begegnung von Jesus und Petrus schildert und so. Und dass es eine Herausforderung ist an uns persönlich, ob wir ihn wirklich lieb haben und alles dafür einsetzen. Und das hat eben bei mir dann auch gewirkt und dann habe ich mich in Darmstadt beworben. Habe dann Hebraikum noch gemacht als einen Abschluss und bin dann aber im Frühjahr 61 bin ich schon noch in Darmstadt gewesen und dann 15 Jahre bei den Schwestern und die waren sehr offen ökumenisch. Wir hatten auch Zimmer, wo die Heiligen angeschrieben waren, die wichtigsten Heiligen. Also das war nicht ein Tabu, obwohl es evangelische Kommunität ist, ja. Und damit habe ich mich schon in jungen Jahren auch, aber auch schon vorher schon als Schülerin, zum Beispiel die kleine Theresia von Lisieux gelesen. Und Darmstadt ist mir die Katharina von Siena begegnet und dann die große Theresia und so weiter. Und dann war ich im Außendienst. Also ich habe den eigenen Verlag vertreten und war 12 Jahre im Außendienst. Habe einen Buchhandel besucht, den deutschsprachigen, in Deutschland und der Schweiz und in Österreich, soweit es da Kontakt gab. Und es war ein ungeheurer Aufbruch nach dem Konzil, also ab 64. Da waren die katholischen Buchhändler auch so interessiert und offen, wenn da evangelische Schwestern, war ja immer in Tracht, gekommen sind. Da durften sie auch diese Literatur anbieten, das war vorher nicht möglich. Da war die Imprimatur verlangt, ja, die bischöfliche Genehmigung und das fiel ja weg nach dem Konzil. Da war größere Freiheit für die Verleger und für die Buchhändler. Und da habe ich dann auch erlebt, wie die Eucharistie gefeiert wird, alles deutsch, auch in den Klöstern, wo wir eingeladen waren, oder in den Pfarreien, das Wort Gottes hat einen großen Stellenwert gehabt. Ja? Und ich habe mich daheim gefühlt, aber eben gemerkt, die Eucharistie, dieses Glaubensgeheimnis, das ist das Herzstück der Katholiker. Und das unterscheidet uns tatsächlich vergleichsweise von den Protestanten und von allen evangelischen kirchlichen Gemeinschaften, egal ob es jetzt Landeskirche ist oder Freikirchen. Im Wort Gottes, im Glauben an Jesus Christus, können wir sehr gut eins sein, Gott sei Dank. Und auch im Vollzug, auch in dem, was man Heiligung nennt, Heiligung des Lebens. Und Gott sei Dank gibt es ja auch Gebetshäuser jetzt in Augsburg und bei uns in Ravensburg, wo Katholiken und evangelische Christen miteinander beten, wo die Konfession gar keine Rolle mehr spielt, weil Jesus Christus einfach die Mitte ist und die Beziehung hergestellt hat und mit ihm möchte man zusammen sein und an ihm sich orientieren und weiter wachsen. Und das finde ich schon wunderbar.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie in die Abtei Kellenried eingetreten sind?
Ja, das
sind?
Kam dann so, weil ich ja durch dieses Aufgebrochensein für die Eucharistie habe ich dann gedacht, ich muss die Konsequenz ziehen. Da war ich in Einsiedeln und habe in Einsiedeln mit jemandem sprechen können. Und der war eigentlich zuerst sehr zurückhaltend. Ich hätte doch eine wichtige Aufgabe des Brückenbauens sozusagen, ja, zwischen den Konfessionen. Aber schreiben Sie mir nochmal, hat er gesagt. Es war am 8. September 76, also Muttergottesfest. Da war ein schöner Gottesdienst und dort habe ich gespürt, Lee, ich kann so nicht zerreißen, ich kann nicht mehr weiter, es muss sich etwas entscheiden. Und dann habe ich mich in Einsiedeln vorne, da gab es noch eine Kommunionbank, die gibt es jetzt nicht mehr, hingekniet und habe eben Jesus angerufen nach dem Gottesdienst, wo alles schon nur noch die Orgel gespielt hat. Jesus und die Mutter Gottes, ich bitte euch, zeigt mir den Weg. Ich kann so nicht mehr weiter. Und dann bin ich dem Pater Siegfried nochmal in den Weg gelaufen und habe ihm das Problem erzählt. Und da hat er mir dann eben gesagt, schreiben Sie mir noch einmal, das ist schon ernst zu nehmen. Bin ich nach Deutschland, hatte ein paar Ferientage noch bei meiner Mutter und habe ihm sofort geschrieben. Und nach 2 Tagen hat er mir geantwortet, hat sich mit dem Dekan besprochen und hat mir geschrieben, es ist uns ganz klar geworden, dass Sie in unsere Kirche gehören. Und da habe ich mich bei ihm gemeldet und da habe ich 6 Wochen bei Ihnen sein dürfen. Und nach 3 Wochen hat er mich schon aufgenommen und gefirmt. Er hat gesagt, Sie sind schon längst katholisch. Und hat mit mir nicht viel Katechismus, also wir haben so einige Fragen besprochen. Fast jeden Tag eine Stunde Gespräch. Dann aber vor allem über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen, aus der mystischen Literatur. Ja, das war sehr wertvoll, weil ich ja auf die Firmung zuging, ja. Und es war ja ein Geschehen des Heiligen Geistes. Und da haben wir über die einzelnen Gaben sehr ausführlich, hat er mich da vorbereitet. Ja, und dann hat er aber gesagt, ich habe das Gefühl, Sie gehören wieder in eine Gemeinschaft, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo und wie. Das müssen Sie selber finden. Und ich habe dann immer gemeint, es wäre der Karmel. Und war dann, habe mich in Innsbruck, und weil ich viele Karmel kennengelernt hatte und die haben mich immer so beeindruckt, diese Frauen, die waren so dynamisch, so vital, obwohl es da noch die Gitter gab im Sprechzimmer. Ja. Jetzt bin ich 12 Jahre im Reisedienst gewesen, jetzt möchte ich in Rückzug in die Stille. Und habe mir nichts anderes vorstellen können als im Karmel. Da war ich 18 Monate im Karmel in Innsbruck. Die Priorin wollte mich auch behalten, aber mir ist die Luft ausgegangen. Und dann die Einhängung direkt neben dem Bahnhof. Einen kleinen Garten, einen Kreuzgarten haben sie schon gehabt, aber direkt daneben der Adambräu, bis in den Himmel aufgetürmt, die Bier. Körbe, ja, und da ist mir die Luft aus. Ich bin naturverbunden und dann habe ich gesagt, ich kann nicht bleiben. Pater Siegfried, der hat mich begleitet, aber distanziert auch ein bisschen. Und da habe ich ihm das geschrieben und dann bin ich zurück zu den Liobas-Schwestern, wo ich zuerst schon nach der Konversion auf seinen Rat hin zu Gast war. Aber ich war unsicher. Und habe dann gedacht, wenn es der Karmel nicht ist, soll ich vielleicht doch bei den Leobas-Schwestern Noviziat machen. Das habe ich dann auch gemacht und kam dann nach dem 2. Noviziat ja sogar eine Pflegestation in Mannheim. Und vorher noch, bevor ich dahin kam, hat mich ein Mitbruder besucht aus Beuron, der in Einsiedeln studiert hatte und mir Grüße mitgebracht hat und so weiter. Und der hat mich dann in Mannheim wieder besucht und da habe ich zu ihm gesagt, also es ist, die Leobas-Schwestern schön und alles wunderbar, aber es ist nicht mein, ich habe das Gefühl, ich gehöre da nicht her. Und dann bekam ich während, in meiner Freizeit in Mannheim, das Geo-Magazin in die Hand. Das war also eine Nummer vom Dezember 1980. Das war das Jubiläumsjahr vom Heiligen Benedikt. Und da war ein 10-seitiger Artikel drin über Kellenried. Und ich las den mit vielen schönen Fotos, Bildern und so. Ich dachte, das könnte sein. Und habe das dem Pater Notger gesagt. Der hat mich wieder besucht. Und dann hat er sich für mich mit Kellenried in Verbindung gesetzt. Und ein paar Wochen später war ich schon da. Jetzt bin ich 35 Jahre schon in Kellenried.
Schön.
Wie die Zeit vergeht, gell? Das ist ein schwieriger Weg gewesen, muss ich schon sagen, gell?
Wir sind zurück in der Sendung, wo es um eine Berufungsgeschichte geht, Schwester Roswitha von der Abtei Kellenried. Und nun möchten wir das Interview mit ihr weiterführen. Das Schwierige, was Sie erlebt haben, auch in der Berufungsphase,
ja.
Da denke ich mir, war Gott bei Ihnen.
Er war da. Sagen wir mal, von Phase zu Phase habe ich immer wieder den nächsten Schritt gefunden. Und darin sehe ich seine Führung. Ich war ja schon als Nicht-Katholikin in Schönstatt mal. Das Urheiligtum hat mich sehr beeindruckt. Und die Spiritualität von meinem Liebesbündnis von Pater König. Und das hatte ich ja damals schon, das war geschehen, ja. Und dann in Einsiedeln wieder die Begegnung. Und so denke ich, dass die Mutter Gottes auch immer dabei war. Irgendwo mich geführt hat, gell. Aber wir Menschen, wir sind ja begrenzt. Wir sehen halt nicht immer gleich voraus. Und ganz klar. Ich finde es so schön, wie der Pater Martin in seinem neuen Buch da immer wieder sagt, eine Kirche, in der alles klar ist, ist nicht katholisch. Und zwar nicht im konfessionellen, engen Sinn jetzt gemeint katholisch, sondern katholisch in der eigentlichen Wortbedeutung, weltumfassend, menschenumgreifend, großzügig, weiten Herzens. Das heißt katholisch. Und jetzt sagen, ja, eben, es ist einem nicht immer alles gleich klar. Gell? Er schenkt uns das auch so schrittweise. Jesus hat den Jüngern gesagt, der Geist wird euch in alle Wahrheit einführen.
Sie haben eingangs erwähnt, dass das Ordensleben nicht immer einfach ist.
Es ist halt Gemeinschaftsleben, Benedikt hat ja eine Gemeinschaft gebildet und die leben wir heute noch nach seiner Regel. Und Gemeinschaft ist halt schon Tag für Tag eine Herausforderung. Ich kann nicht tun, was ich will. Ich muss mich einlassen in die Verpflichtungen, die einfach da sind. Sagen wir mal, je älter man wird, desto mehr spürt man ja auch die Herausforderungen. Das kann ich von mir selber schon auch persönlich sagen. Die Kräfte lassen nach, aber ich bin noch auf den Beinen, ich bin nicht krank und somit bin ich noch in drei verschiedenen Arbeitsgebieten und ich werde da nicht die Flinte ins Korn werfen oder sagen, ich kann das nicht mehr machen, solange ich noch irgend kann. Und das tun bei uns viele, eine ganze Reihe Schwestern auch. 5 Schwestern über 80 haben wir. Die noch voll verantwortlich Arbeitsgebiete eigentlich betreuen.
Wie sieht Ihr Alltag aus, Schwester Roswitha?
Ich stehe kurz nach 5 Uhr auf und gehe duschen und mache mich in Ruhe fertig. Ja, ist schon viel zu lang. Und um 6 Uhr haben wir das erste Chorgebet. Also 5-mal am Tag, so ist unser Tag strukturiert, unterbrechen wir die Arbeit und haben Chorgebet gemeinsam. Und auch das ist natürlich nicht immer so einfach. Man ist manchmal müde, vielleicht nicht so engagiert oder interessiert, aber man nimmt teil, gell? Und dann ist es immer ein Geschenk, wenn das Wort Gottes rüberkommt, wenn es im Herzen funkt. Benedikt sagt, der Mönch soll, wenn er Psalmen singt, soll das Herz und die Stimme im Einklang sein. Das heißt nicht funktional, nur dass man Chorgebet absolviert hat und abgehaken kann, sondern ich muss ihm begegnen eigentlich. Und er will ja uns begegnen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Psalm Wort für Wort alles wirklich mitvollziehen kann. Das wäre zu viel verlangt. Also es ist lautes. Dann bin ich Sakristanin und fange an, herrichten für den Gottesdienst, für den Priester, der zu uns kommt. Dann gehe ich aber kurz frühstücken. Da kann man ab 6:30 kann man bei uns schon frühstücken. Das machen aber nur die, die da nachher nicht mehr Zeit haben, schon Dienstjahr. Nicht so geht es mir. Ich frühstücke so etwa 10 Minuten, dann gehe ich wieder in die Sakristei und dann kommt dann schon der Priester und dann richte ich vollends den Altarraum und bin für den Priester da. Dann ist der Gottesdienst um die Terz zuerst, also verkürzt an Werktagen, aber an so einen Feiertagen die ganze Terz voraus. Und dann, ich weiß, die Gottesdienst, ich weiß, die Feier, 7:30. Dann habe ich halt wieder meinen normalen Sakristeidienst, Kirche aufräumen, wieder herrichten für einen anderen Tag und manchmal Wäsche, Kirchenwäsche versorgen, dies und jenes. Oder wenn Feste sind, dann hat man halt mehr vorzubereiten, man hat dann mehr Kerzen anzuzünden und so weiter. Oder Ostern, das Triduum, ist schon eine besondere Herausforderung auch, wo dann Tag für Tag andere Feiern, andere Gewänder, andere Utensilien gebraucht werden. Ja. Aber es ist ein wunderschöner Dienst. Ich denke oft, wenn die anderen Schwestern da Betrachtung halten, ja, nach dem morgens schon vor dem Gottesdienst, da kann ich nicht Betrachtung halten, weil ich halt im Dienst bin. Und dann denke ich, aber ich bin im göttlichen Bereich, wie das Théâtre de Chardin so hat einen Buchtitel, der göttliche Bereich. Und an das denke ich, muss ich immer wieder denken. Und dann bin ich zufrieden. Und dann ist Arbeitszeit, also für mich halt so lang, wie es nötig ist. Und dann kann ich aber um 11 Uhr rum, manchmal so ein bisschen früher, in mein Zimmer gehen und kann dann die Lectio Divina halten, die Lesung, die Benedikt auch, Wort Gottes oder andere geistliche Lesung. Das ist ihm ganz wichtig, dass wir uns nähren, also nicht nur einfach funktionieren, sondern es ist eigentlich ora et labora et lege. Und dann bin ich manchmal aber so erschöpft neuerdings, als es noch nicht seit einiger Zeit, seit ich halt Herzschaden spüre. Und dann muss ich mich eventuell hinlegen zur Lectio Divina, aber das ist ja nicht schlimm, gell? Bin dann trotzdem, oder ich meditiere dann, schau nur ihn an, so wie es von Johannes Vianney, Pfarrer von Ars, der sich mal gewundert hat, dass da ein Bauer in der Kirche sitzt, unaufhörlich und still und kein Buch und nichts. Aber was machst du so stundenlang? Und er ihm dann gesagt hat, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Und je länger, je mehr, muss ich sagen, genügt mir das auch in der stillen Zeit. Ja. Aber trotzdem, das geistliche Lesen ist auch wichtig. Aber eben das Herzensgebet, wie sie in den Ostkirchen ja sehr pflegen, das ist was ganz Kostbares. Und ich denke, das sieht bei jedem wieder anders aus, ja. Ich habe es Ihnen persönlich erzählt, bei mir sind es noch Lieder, die ich von Darmstadt her kenne, wo es um die Liebe zu Jesus, um die Beziehung geht. Weil Mutter Basilea war wirklich Mystikerin für meine Begriffe und hat wunderschöne Lieder gedichtet. Das hat sich bei mir zum Teil eingeprägt, verinnerlicht und das kann ich abrufen. Gell? Manchmal natürlich auch Rosenkranzgesetzchen und da kann man ja auch freie Einfügungen machen und so. Je nachdem, wenn mir die Mutter Gottes gerade sehr nahe ist, ja. So sieht das Gebetsleben aus, da haben sie ja auch danach gefragt. Also um 12 haben wir Mittagshore, auch Stundengebet, so eine Viertelstunde im Chor. Dann ist Mittagessen für alle und dann ist freie Zeit bis 2 Uhr. Manche machen dann noch Spüldienst oder abtrocknen Geschirr und so weiter. Wer noch in der Lage ist, da helfen immer ein paar. Wir haben so auch Küchenfrauen, 2 mindestens oder 3. Allein schaffen wir es nicht mehr. Und dann darf man ausruhen und ich darf eine verlängerte Siesta machen. Und dann gehe ich nachmittags in die Kerzenwerkstatt. Wir schmücken Kerzen für Ostern, für Brautkerzen, für Hochzeitsleute und vor allem auch für Erstkommunion. Jetzt war da Highlife bei uns. Entweder male ich an den Kerzen oder ich mache sie fertig für den Klosterladen. Wir haben und müssen es schön einwickeln. Oder manche werden verschickt, da mache ich die Päckchen alle. Es ist dann immer stehende Arbeit, was mich schon anstrengt. Aber es geht noch. Und dann ist um 5 Uhr manchmal eine Veranstaltung, entweder ein Konventgespräch oder eine Singstunde oder wie auch immer. Und dann ein Vesper, das Chorgebet am Abend, um 5:45 normalerweise, ausnahmsweise auch mal um 5 Uhr und am Wochenende 5:30, dass man ein bisschen mehr Abendzeit dann hat. Nach der Vesper Nachtessen und dann haben wir eine Rekreation, das heißt, wo wir uns treffen und austauschen können, entweder zuerst einmal zwei miteinander und nachher im großen Kreis. Oder es gibt da auch Interessengruppen. Da haben wir zum Beispiel einen Literaturkreis, zu dem ich gern gehe. Da lesen wir gerade von der Frau von Sadat, von dem damaligen ägyptischen Präsidenten. Ich bin eine Frau aus Ägypten. Die hat das ganze Schicksal, ihren Weg mit ihrem Mann zusammen geschildert und ist hochinteressant. Es ist wichtig, dass man nicht nur Religiöses liest, sondern auch manchmal Weltliteratur, weil das eine Horizonterweiterung ist, die wir genauso nötig haben wie jeder andere auch. Sonst verengt man, ja. Oder bei Tisch, da haben wir jetzt jeden Tag Tischlesung, abends und Mittag, nur sonntags ist eine Ausnahme, da haben wir abends Musik. Aber wir haben dann immer jeden Mittag, werktags, lesen wir aus der Tageszeitung, dass wir wirklich auch angeschlossen sind an das, was passiert und was die Menschen bewegt. Das geht nicht ohne, sonst geht es nicht gut. Dann lesen wir aber so vor allem sonntags oder auch abends ein fortlaufendes Buch. Da haben wir über Augustinus ein langes, ausführliches Buch gelesen von Rosen. Das Vornamen weiß ich nicht mehr, aber Rosen ist der Verfasser. Hoch ein ganz vitales Buch. Ja, insofern hat man auch immer geistige Nahrung. Dann gehen wir in die Komplett, das Nachtgebet der Kirche, die Vigil. 7:45, das ist werktags auch eine gute halbe Stunde, aber an Sonn- und Feiertagen sind es 3 Nocturnen, da ist es dann länger. Die Mönche haben das meistens sehr früh morgens, schon vor 6 Uhr, Matutin nennen sie es da. Und wir haben es eben abends als Vigil. Und dann ist Nachtruhe. Also manche arbeiten dann noch, aber an für sich ist gewünscht, dass man genug Schlaf hat.
Schön, danke vielmals, Schwester Rosita. Haben Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich habe viel gesagt. Ich glaube, ich habe jetzt nichts ganz wesentlich Wichtiges noch. Ich habe angedeutet, ja, dass wir auch eine hohe Altersdurchschnitt haben. Also das spielt schon eine Rolle für den Alltag. Ja. Auch fürs eigene persönliche Eingestelltsein, dass ich da mitgehe und dass ich das akzeptieren lerne. Das ist ein Lernprozess, ja. 2:90, 5:80, 5:70, 2:60 und 1:32. Insgesamt 20 Schwestern und Gott sei Dank niemand im Bett legen. Es ist auch ein Geschenk, ja. Und die 93-Jährige geht noch jeden Tag in die Krippenwerkstatt, weil wir auch Krippenfiguren herstellen, ja. Und die hat es ein Leben lang gemacht und ist froh, dass sie jeden Tag noch ein bisschen was tun kann. Das ist unsere Situation, gell? Und die kleiner werdenden Gemeinschaften, das ist zurzeit das Thema in der ganzen Ordenslandschaft. Egal, ob es Benediktiner sind. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Stift Heiligenkreuz, die haben 90 Mönche, gell? Aber das sind Geheimnisse, warum das da ist und bei Biotops nenne ich das.
Danke vielmals das für das spannende Interview. Und ich wünsche Ihnen und der ganzen Abtei Kellenried alles Gute und reiche Gottes Segen. Herzlichen Dank, Danke. Schwester Rosmita.
Danke Ihnen auch, Frau Marti, dass Sie mich so gut begleitet haben.